herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgenreher und ich habe auf dem Handelslogistikkongress in Köln kürzlich mit Christian Krebs, dem Logistikleiter Deutschland von Unilever, über die Transformation der Supply Chain und Logistik bei Unilever gesprochen. Dabei ging es um die Zentralisierung der Logistikprozesse und die Herausforderungen, die dabei entstanden sind, die Neustrukturierung der lokalen Supply Chains in eine Customer Operation Struktur, Automatisierung, IT-Landschaft, Kooperation mit dem Handel und vieles mehr. Super spannendes Gespräch. Los geht's. Hallo Christian, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Guten Morgen, Boris. Herzlichen Dank.
Schön, dass ich dich live sehe. Wir sind hier live vor einem Live-Publikum, es ist ein Live-Podcast auf der LOG, dem Handelslogistikkongress in Köln. Schauen die erwartungsvollen Gesichter von einer ganzen Reihe an Leuten, die hier live heute dabei sind, um mal bei so einer Live-Podcast-Aufnahme dabei zu sein und auch die Möglichkeit haben, gleich Fragen zu stellen. Christian, du bist seit einem Vierteljahrhundert bei der Firma Unilever beschäftigt, habe ich erfahren. Für sich schon mal eine coole Story, hört man gar nicht so oft. Und ich verschwende normalerweise nicht so viel Zeit, mit Leuten über einen Lebenslauf zu gehen. Bei dir ist es relativ einfach, aber erklär mal bitte, wie kommst du dazu, eine Ausbildung zu machen und deine gesamte Karriere bei einem Unternehmen zu machen, Unilever?
Ja, also das ist eine lange Geschichte. Ich versuche mich ganz, ganz kurz zu halten in dem Zusammenhang. Es sind über 25 Jahre mit einer Ausbildung zum Speditionskaufmann. Und vor circa 4 Jahren hat sich dann auch ein Kreis geschlossen, denn da habe ich dann die Leitung der Logistik bei Unilever in Deutschland übernommen.
Krass, geile Story, also das hört man selten, ne?
Richtig, ja. Cool. Ja, und der Weg dahin und die Stationen waren einige, ja, auch einige außerhalb der Logistik in unseren Fabriken, in anderen Ländern. Und Unilever ist per se ein großer Konzern, ja. Aber mit der Breite an Produkten, die wir haben, die unterschiedlichen Geschäftsfelder, die wir bedienen und auch mit eigener Produktion, eigener Logistik, zentralen Operation Centern und vielen verschiedenen Ländern, in denen man natürlich auch arbeiten kann, fühlt es sich nicht immer so an, als würde man bei der ein und selben Firma arbeiten.
Genügend Spielwiesen, die du schon betreten hast sozusagen. Genau, ja. Eine Zeit im Ausland verbracht auch?
Ja, also ich habe in Polen in unserem Operation Center gearbeitet für knapp 3 Jahre, ja. Und habe dann auch in Österreich, im schönen Wien, auch für knapp 3 Jahre lokal die Supply Chain gemanagt.
Ja, ja. Und beschreib nochmal jetzt deine aktuelle Rolle bei Unilever.
Aktuell bin ich für die Logistik in Deutschland zuständig. Mhm. Das sind jetzt noch die Bereiche Home and Personal Care und Foods. Mhm. Und da alle Kundentransporte, die wir in den deutschen Handel machen und auch unsere eigenen Läger. Eine Besonderheit in Deutschland, die wir haben bei Unilever in Deutschland, ist, dass wir 2 große eigene Lagerhäuser betreiben. Einmal in Heilbronn für Foods, direkt neben unserer Knorr-Fabrik.
Und bei dir zu Hause sozusagen.
Das ist zu Hause, wie man vielleicht hören kann. Und ein großes Lager in Mannheim. Dort haben wir unsere Duff Bar Factory. Also ein wunderbares Duff-Waschstück wird dort hergestellt für die ganze Welt. Und dort haben wir unser großes Home and Personal Care Lager. Und aus diesen beiden Lagerstandorten bedienen wir den kompletten deutschen Handel.
Ja. Christian, ich möchte mit dir ja ein bisschen über diese Transformation sprechen, die ihr in der Organisation selber vorgenommen habt und welche Auswirkungen das auf deinen Bereich ganz, ganz konkret hat. Vielleicht fängst du an zu beschreiben, wann der Startschuss für diese Transformation fiel und was so die Beweggründe waren, Dinge grundsätzlich zu ändern.
Ja, also wir haben, das ist schon fast oder gut 10 Jahre her, haben wir begonnen, Prozesse für Unilever in Europa zentral abzubilden. Ja, und das hat begonnen mit einzelnen Transportelementen, beispielsweise Transporten von rohen Packstoffen in unsere Fabriken, Transporte von unseren Fabriken in unsere Läger, in den Märkten und dann in weiterer Folge auch Transporte aus unseren Lägern in den jeweiligen Ländern zu unseren Kunden, also in den Handel. Begonnen wurde mit Lieferungen aus unseren Fabriken heraus. Das ist quasi etwas Internes, ja, also von unserer Fabrik an ein Lager, das wir oder ein Partner von uns betreut. Da sind wir erstmal unser eigener Kunde und da hat man einen guten Grip auf den Prozess. Und das hat vor über 10 Jahren begonnen. Und so haben wir dann in Katowice in Polen, haben wir dann ein Operation Center aufgebaut. Zunächst waren ein paar Mitarbeiter beheimatet in einer ehemaligen Fabrik von Unilever in Katowice. Und dann hat man sich in der Stadt ein schönes Büro gemietet und ist da wirklich gewachsen und hat eben diese Prozesse nach und nach aufgebaut, Prozesse transferiert. Und das war nicht immer eine ganz einfache Reise, ne? Und man hat, es hat auch nicht immer alles auf Anhieb funktioniert.
Ja. Ja, und das heißt mit anderen Worten, die Welt zuvor sah so aus, dass die Länder ihr eigenes Süppchen gekocht haben, bevor es zentralisiert wurde?
Ja.
Okay.
Ja. Also ja. Die Länder und teilweise sogar die einzelnen Standorte haben ihr eigenes Süppchen gekocht. Ne? Also eine Fabrik, die beispielsweise in Norddeutschland eine Fabrik, die hat ihre Transporte in die Läger nach Europa selbst eingekauft und hat diese dann auch selbst organisiert. Eine Fabrik in Süddeutschland hat ihre Transporte selbst eingekauft und hat die Transporte in die europäischen Foodläger selbst organisiert. Und das haben wir dann zentralisiert, haben den Einkauf zentralisiert und haben dann natürlich, und das ist dann halt immer das Schmerzhafte an solchen Prozessen, man muss standardisieren, harmonisieren, Regeln aufstellen und dann auch dafür sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden.
Okay, da kommen wir sicherlich im Detail noch drauf, aber beschreib doch gerne nochmal aus deiner Sicht auch diesen Trade-off, den man macht. Also es klingt im Nachhinein wie so ein No-Brainer. So muss man es machen, ganz klar, dass ihr es so gemacht habt, auch schon vor 10 Jahren. Aber was waren so die, dieser Trade-off, den man da klarerweise macht?
Ein gewisser Trade-off ist Flexibilität. Ja, also Flexibilität im Sinne von, mit wem arbeite ich? Wenn ich meine Verträge habe mit logistischen Partnern, dann gelten die für eine Weile. Und dann ist es nicht, ich arbeite jetzt mit dem Partner, weil ich den lieber mag, oder der eine Kollege arbeitet lieber mit dem und der andere arbeitet lieber mit dem. In dem Moment trenne ich es auf und ich kaufe die bestmögliche Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis ein und dann arbeite ich mit dem logistischen Partner. Und mit dem gemeinsam muss ich dann halt auch vielleicht mal über Hürden gehen und auch Lösungen finden, um eben den Vorteil für das Geschäft zu bekommen. Ich muss gewisse Vereinbarungen treffen, dass ich gewisse Lead Times einhalte. Ich muss gewisse Mengenzusagen machen, also eine gewisse Verantwortung an meine Planung, die braucht es. Ich muss Vorhersagen treffen, damit auch meine Partner planen können. Ohne diese Volumina kann auch unser Einkauf nicht zielgerichtet die Beschaffung übernehmen an logistischem Frachtraum und das vertraglich vereinbaren und daran die Raten knüpfen und solche Sachen. Und das ist schon ein Stück weit ein Korsett, was für uns jetzt nach über 10 Jahren fühlt es sich ganz normal an. Also wir denken darüber nicht mehr nach. Und es gibt auch natürlich, es gibt noch ein paar, die auch so lange dabei sind wie ich, aber es gibt viele, die kannten es bei Unilever gar nicht.
Genau. Aber jetzt hast du ja eine Situation, nochmal dieses Korsett, ne, dass du dann das ja aufsetzt. Du hast eine Situation, wo die Kundenlandschaft und die Handelslandschaft in den einzelnen europäischen Ländern völlig unterschiedlich aussieht. Ja. Deutschland ganz anders als UK, ganz anders als Frankreich beispielsweise. Ja. Wie geht man damit um? Beschreib mal, ob das so stimmt und welche Unterschiede du da wahrnimmst und wie das sozusagen letztlich auch in diesem Konstrukt der Zentralisierung dann zum Ausdruck gekommen ist.
Ja, also in Deutschland, ich nehme gerne den Vergleich zwischen Deutschland und England. Mhm. Wir haben eine sehr vielseitige Handelslandschaft. Wir haben sehr viel inhabergeführte Handelskunden. Wir haben den Discount-Kanal, der sehr stark ist in Deutschland. Wir haben für uns bei Unilever mit unserem Food Solutions Geschäft nochmal ein Geschäftsfeld. Neben dem klassischen Handel natürlich viele Gastrobetriebe, was sehr, sehr viele Endkunden mit sich bringt und dadurch eine enorm hohe Komplexität. Im Vergleich dazu haben wir natürlich, im Vergleich mit den englischen Kollegen, haben wir eine Vielzahl an Ship-to-Points, die wir bedienen und dadurch ein ganz anderes Transport-Setup und Logistik-Setup als die Kollegen auf der Insel. Die haben mit weitem Abstand 1-2 große Kunden, die bekommen den allergrößten Teil der Waren. Die sind super zentral organisiert, diese Kunden.
Das sind die großen Ketten, die man kennt.
Genau, das ist dann eben Tesco oder das, also als den größten zu nennen. Hm. Und die sind zentral organisiert und da hat man tatsächlich eigentlich fast ausschließlich volle Ladungen. Das ist ein relativ straightforward Geschäft, ja. Und dahingehend haben wir unsere Prozesse ausgerichtet, auch mit dem zentralen Team. Wir haben nicht die ein und selbe Logik, was die Transportplanung angeht. Ja? Also das heißt nicht, dass wir in Deutschland genauso unsere Transporte planen, wie jetzt die Kollegen für den englischen Markt. Ja? Das machen wir auch nicht mehr selber. Mhm. Das machen wir auch zentral in mit unserem Team in Katowice, in Polen. Und es sind unterschiedliche Planungsmodelle, die wir dafür verwenden.
Und du hast eben schon so ein bisschen die Growing Pains dabei beschrieben. Das mag ja wahrscheinlich so eine Art Idealvorstellung gegeben haben vor 10 Jahren, als er mit dieser Umstrukturierung anfing. Was habt ihr im Laufe der Zeit kennengelernt? Probleme, die aufgetaucht sind, so Fallstricke, Dinge, die ihr nicht vorhergesehen habt, wo ihr dann unterwegs sozusagen den Weg anpassen musstet?
Ja. ganz viel ist der Change-Prozess. Die Mitarbeiter vor Ort, das Wissen vor Ort, was die Menschen in den Köpfen haben. Über viele Jahre angehäuftes Wissen und Erfahrung.
Gib mal ein Beispiel, was zum Beispiel?
Also es gibt regionale Feiertage in Deutschland. Mhm. Ja, regionale Feiertage, die nicht nur in unterschiedlichen Teilen Deutschlands dann eben Anwendung finden, aber auch in welchem Bundesland ist mein Lager, ja? Und in welchem Bundesland sitzt mein Kunde. Also diese Kombinationen machen es dann unglaublich spannend. Das ist für Menschen, die dieses Geschäft auf Basis einer Prozessbeschreibung lernen, ist es ungleich schwerer, das zu verstehen und das zu berücksichtigen. Und man denkt dann immer, ja, aber die Feiertage, die stehen doch in jedem Kalender. Ja, wenn ich aber in Polen sitze, dann stehen die Feiertage nicht in meinem Kalender, der zu Hause in meiner Küche hängt. Oder da plane ich keinen Brückentag ein in der Woche, so wie man das vielleicht in Deutschland macht. Und das sind Herausforderungen, die nicht leicht sind, wenn man selber mal versucht, diese Prozesse auch niederzuschreiben. Weil ich muss den Prozess beschreiben, damit ein zentrales Team den Prozess ausführen kann. Und da alles abzugreifen an Eventualitäten und auch an Besonderheiten, das ist eine große Herausforderung. Und da darf man dann auch nicht direkt immer ungeduldig sein und sagen, ja, warum weiß der Kollege das nicht? Ja, woher soll er es denn wissen? Er hat nicht in Deutschland gelebt vielleicht und er kennt die deutsche Handelslandschaft nicht, er kennt die deutschen Feiertagsregelungen nicht. Das sind alles so Aspekte, die man nicht vernachlässigen darf. Und ganz viel steht und fällt mit der Qualität der Prozesse, wie sie dokumentiert sind und wie klar sie dokumentiert sind. Weil nur dann gibt es eine Möglichkeit, dass eben jemand, der von dem Geschäft, ja, wenn man es ganz einfach ausdrückt, keine Ahnung hat.
Und wie sieht es dann ganz konkret aus? Wie sind die dokumentiert und wie macht ihr das konkret?
Also wir hatten das über die Jahre mit Partnerfirmen, über konkrete Ansätze wurden dann die Prozesse nach gewissen Strukturen aufgemalt. Also die Know-how-Träger wurden von einer Partnerfirma interviewt. Die Partnerfirma hat die Prozesse dann visualisiert in Flowcharts. Und diese Flowcharts wurden dann bearbeitet, korrigiert, in der Theorie dann nochmal mit den Spezialisten durchgesprochen. Funktioniert der Prozess tatsächlich so? Dann hat man die Kollegen aus den zentralen Teams, die hat man dann in die jeweiligen Länder gebracht, also repräsentativ teilweise für ein paar Wochen. Und dann haben die, als wären sie neue Mitarbeiter bei uns lokal, hat man sie begonnen einzuarbeiten. Und irgendwann hat man das Spiel dann umgedreht, dann sind die Mitarbeiter wieder nach Polen gegangen und dann sind Mitarbeiter aus den lokalen Teams nach Polen, haben dort begleitet, die Einarbeitung weiter fortgeführt. Irgendwann haben wir dann unsere Hände weggelassen und wir nannten das dann Workshadowing gemacht und waren dann nur noch beratend zur Seite. Und irgendwann hat man sich dann mehr und mehr zurückgezogen und eine Riesenherausforderung ist dann auch wirklich, Finger wegzulassen. Ja, also es gab Fälle, das hat in manchen Ländern gut funktioniert, in anderen Ländern hat es nicht gut funktioniert. Und man ist natürlich geneigt, dann nochmal kurz 2, 3 Klicks bei einem Kundenauftrag zu machen und dann läuft es ja wie immer. Nein, so verhindere ich ja den Effekt, dass es dann gelernt wird. Das fällt schwer. Auch da gibt es Mittel und Wege. Ja, also Mitarbeiter wurden auch Berechtigungen entzogen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben.
Jetzt beschreibst du diese so Flowcharts und Dokumentation, die da angefertigt wurden. Wie oft schaut man sich das nochmal an? Weil du kannst ja nicht am Anfang dieser 10-Jahres-Phase da sozusagen das einmal in Stein meißeln und dann läuft das durch die nächsten 10 Jahre, sondern du musst es ja kontinuierlich irgendwie anpassen. Gibt es da einen bestimmten Prozess, das regelmäßig anzuschauen und zu revidieren und anzupassen?
Es ist dann so, wenn die Prozesse eigentlich unabhängig von den lokalen Teams dann laufen, im zentralen Team, wenn es dann Anpassungen gibt, finden die auch an zentraler Stelle statt. Ja, das heißt also, dieses Know-how wandert nach und nach in diese Zentrale. Mhm. Und es gibt noch ein paar Leute jetzt auf Deutschland bezogen, die dieses lokale Know-how auch aufgrund der langen Zugehörigkeit zum Konzern noch kennen. Aber viele Leute wissen es gar nicht mehr, wie der operative Prozess transaktional, was früher Standard war, wenn man eine Auftragserfassung oder eine Transportplanung nimmt, die kennen das gar nicht mehr. Also diese Überarbeitung der Prozesse und auch die transaktionale Optimierung dieser Prozesse, die findet dann zentral statt.
Ja. Ja. Hast du gute Beispiele für Situationen, wo ihr mit dieser Zentralisierung so einen Schritt zu weit gegangen seid, wo ihr dann ein bisschen wieder zurückrudern musstet? Weil es gibt ja bestimmt nicht nur eine Richtung, immer Zentralisierung, Zentralisierung, sondern das ist wahrscheinlich so eine Pendelbewegung, die sich da so ein bisschen einstellt.
Ja, also ein konkretes Beispiel ist mir noch in Erinnerung. Wir hatten damals den Ansatz, dass wir die Belieferung von rohen Packstoffen in unsere Fabriken auch zentral steuern wollten. Das sind überwiegend Abrufe aus Kontrakten mit großen Lieferanten, die uns dann Kartonagen, Folien, Flaschen, solche Sachen zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich sehr abhängig von, wie gut performen meine Linien, sind alle Rohstoffe in der Spezifikation, ist qualitätsseitig alles fein. Wer schon mal in der Produktion gearbeitet hat, der weiß, wie dynamisch ein oftmals auf lange Sicht eingestellter Produktionsplan dann am Ende doch ist. Und das bedarf feiner Planung. Und das war dann für das Team, das dann remote saß, schwierig abzubilden und auch schwierig zu verstehen, weil doch viele Eventualitäten zu berücksichtigen waren. Und das hat dann eben zu Ausfällen in der Produktion geführt. Und da hat man gesagt, nein, also das ist etwas, so weit sind wir noch nicht, den Prozess holen wir wieder zurück.
Habt ihr zurückgenommen, okay. Ja. Okay. Dann habt ihr noch eine weitere Transition, also eine weitere Veränderung vorgenommen, die noch nicht ganz so alt ist, die erst vor ein paar Jahren angefangen hat und irgendwie so noch im Laufen ist oder gerade abgeschlossen wurde. Erklär mal ganz kurz, wie diese Fokussierung oder Neustrukturierung vom Custom Operations Bereich, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen. Erklär mal bitte, was das noch für eine wichtige Veränderung war, die ihr euch da vorgenommen habt und warum vor allem auch.
Ja, wir haben gesagt, wir müssen uns weiter am Kunden auch ausrichten und wir müssen uns auf den Kunden ausrichten, um mit den Kunden einen guten Austausch zu haben, um eben Probleme, Störungen in der Supply Chain, in der Kunden-Supply Chain bestmöglich zu bearbeiten. Und wir haben damals, ein besonderer Bereich fällt mir da auf, zuletzt seit 2,5 Jahren nennen wir das nicht mehr die lokale Supply Chain, sondern wir reden über Customer Operations. Da haben wir beispielsweise Tätigkeiten, die früher beim Key Account in der Assistenz waren, so ein bisschen im Verkaufs-Backoffice eigentlich gemacht wurden. Das war operative Koordination mit Promos, mit den Kunden. Die hatten immer eine Schnittstelle in den Kundenservice und der Kundenservice hatte die Schnittstelle in die Logistik und die Logistik hatte die Schnittstelle zur Planung und zur Produktion und so weiter. Und da haben wir gesagt, diesen Prozess bringen wir näher zusammen. Und diese Assistenztätigkeit im Verkauf, Backoffice, die gehört jetzt bei uns zum Bereich Customer Experience. Ja, das heißt, wir haben den Kundenservice zusammengebracht mit dieser ehemaligen Verkaufsaktivität. Das sind keine Verhandlungen, aber das ist operative Abstimmung über Promos, über Verschiebungen, über eben den direkten Kundenkontakt, den wir jetzt dann mit dem ehemals klassischen Customer Service zusammengebracht haben und da das Know-how, das Verständnis und auch die Beziehung zum Kunden eine neue Heimat gegeben haben.
Aber spannend, dass du sagst, es ist nicht Teil der Verhandlungen, aber wenn so eine Funktion im Vertrieb aufgehängt ist, dann hat es immer so eine gewisse Färbung, ne? Also spielt dann wahrscheinlich immer rein. Das will ich jetzt keinen Vorwurf dem Vertrieb oder dem Verkauf machen, aber das ist eine Natur der Sache, dass wenn du über große Dinge verhandelst und dann irgendwie diese Backoffice-Funktion da tatsächlich mit drin hast, wo es auch um operative Themen geht, dass man die irgendwie vermischt, ne?
Ja, zwangsläufig.
Ja. Ja, aber auch das war wahrscheinlich keine leichte Entscheidung, auch die Umsetzung war wahrscheinlich nicht ganz smooth sailing. Erklär mal bitte, was da so für Hindernisse auf euch zukamen, was sind da so für Resistenzen und auch für Widerstände aufgetreten auf Seiten derer, die den alten Prozess beibehalten wollten.
Ja, das war natürlich schon eine Umorganisation der kompletten lokalen Teams. Ja, also das war für viele hat die lokale Supply Chain vielleicht auch nicht den besten Ruf gehabt, dass wir sagen, ja, warum, ich arbeite eigentlich im Verkauf, ich bin Teil des Verkaufsteams und wir entwickeln den Markt und wir sind für den Erfolg zuständig und jetzt arbeite ich in der Supply Chain und da gibt es ja nur...
Ach so, dass die gleichen Funktionen, die gleichen Leute sind sozusagen rübergewandert. Ja, also die Funktionen wurden nicht von anderen Leuten übernommen, sondern das Team ist einfach rübergewandert.
Genau, in da haben wir die Mitarbeiter mitgenommen.
Ja, und die wollten Vertriebler sein und das...
Jetzt, sie waren Teil des Vertriebs.
Jetzt landen sie in der Supply Chain.
Und jetzt landen sie in der Supply Chain und die Supply Chain ist ja per se was Wunderbares und was Cooles. Und das ist natürlich eine andere Art der Aufgaben, die Mitarbeiter jetzt begleiten. Und da wir durch diese Zentralisierungswellen, durch die wir gegangen sind, auch die tägliche Absprache mit einem Kunden, wenn es um eine kleinere Reklamation geht oder wenn es um eine Verspätung geht oder sowas, das haben wir auch abgegeben. Also da haben auch wir zentrale Teams in Polen sitzen, die mit den Disponenten oder den Lagerhäusern unserer Kunden sprechen, wenn es irgendwo eine Frage gibt, wo ist jetzt, wann kommt die Ware oder solche Sachen. Und da hat sich auch eine Verschiebung der Aufgaben eben ereignet. Dass früher gab es immer so eine gewisse, vielleicht eine 50-50-Verteilung von, was sind meine Routinetätigkeiten, so ein bisschen, die kann ich, die mache ich seit vielen Jahren, und was sind so ein paar Extraaufgaben, hier habe ich ein Problem, hier ist irgendwas schiefgelaufen, da muss ich jetzt was klären, das ist vielleicht auch mal ein unangenehmes Gespräch, da muss ich vielleicht verhandeln über einen Schaden oder sowas. Und das gab auch eine Verschiebung, dass diese Routinetätigkeiten, alles, was wir als Routinetätigkeiten täglich wiederkehrend transaktional hatten, haben wir versucht zu zentralisieren und eigentlich nur noch die Spezialaufgaben, die wirklich eine Interaktion zwischen den Parteien erfordert, oft auch auf persönlicher Ebene, in einem Fachgespräch zwischen jemandem, der beide Seiten kennt und die Prozesse auch versteht, auch die Anforderungen unserer Kunden dann verstehen muss, das ist noch lokal. Und diese Mitarbeiter haben dann auch nicht mehr dieses, ja, so ein bisschen den Komfort, ja, also manchmal habe ich auch Tage, da kann ich mal so 70% Routineaufgaben machen, das geht mir leicht von der Hand. Und nee, das ist schon eine Umgewöhnung der Mitarbeiter gewesen, und da mussten wir sie auch gut begleiten.
Muss man vorsichtig sein heutzutage mit der Aussage, wie viel Routinearbeit man machen kann. Stichwort Automatisierung. Da habt ihr sicherlich auch angesetzt, bestimmte Dinge einfach aus so einer operativen, manuellen Tätigkeit wegzuholen und das zu automatisieren. Wie seid ihr da rangegangen und wie weit seid ihr damit bisher gekommen?
Also wir haben in unterschiedlichen Bereichen die Automatisierung vorangetrieben. Das geht über die Auftragsbearbeitung, die Auftragsvalidierung, bei der wir, ich glaube, über 80% unserer Aufträge laufen elektronisch rein. Dann werden die Aufträge automatisch validiert. Gibt es Dubletten? Gibt es verrückte Abweichungen, dass jemand vielleicht sich mit der Mengeneinheit oder irgendwie was vertan hat und dann eine ganz verrückte Zahl rauskommt, die viel zu groß ist, die ein Kunde sonst nie bestellt? Solche Logiken fragen wir alles automatisch ab. Auch die Transportplanung, unser Transportplanungssystem macht auch schon automatische Transportvorschläge, wie am besten zu kombinieren ist mit Funktionen, was wir dann teilweise auch als Einstellung vorgeben können, wie weit voneinander können zwei mögliche Entladestationen bei unterschiedlichen Empfängern voneinander entfernt sein und das System das dann trotzdem noch als ein Transport verplant. Das ist eine Sache. Und ein drittes großes Thema, bei dem wir auch auf Machine Learning setzen, ist eben unser Forecasting. Ja, also auch da haben wir zu einem großen Grad schon einen automatischen Forecast, bei dem das System einfach berechnet, das ist der Bedarf für die nächsten Wochen, den wir für den Kunden und für den Kunden an Ware brauchen.
Jetzt ist ja das Thema KI-Agenten ein sehr, sehr heißes Thema. Kannst du dir vorstellen, dass so die letzten Bereiche, die momentan noch nicht automatisiert sind, irgendwann von solchen KI-Agenten tatsächlich übernommen werden könnten? Vielleicht zur Erklärung, KI-Agenten im Vergleich zum so Robotic Process Automation, wo du wirklich so Routineprozesse, die immer gleichbleibend sind, so einfach abarbeiten kannst, ohne menschliches Eingreifen. In der Zukunft KI-Agenten, die tatsächlich auch noch Zusammenhänge beurteilen können, Entscheidungen treffen können und weit darüber hinausgehen und nicht nur Routine arbeiten und Aufgaben abarbeiten, sondern tatsächlich Dinge, die normalerweise ein Teammitglied von dir machen würde. Seid ihr da schon dran? Ist das was du dir vorstellen kannst, wo die letzten Bereiche auch noch automatisiert werden? Und was hat das dann, Follow-up-Frage, letztlich für Konsequenzen für die Art und Weise, wie dein Team aussieht?
Also ich kann es mir vorstellen, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde es sogar einfordern, dass wir das brauchen, ehrlicherweise. Weil wenn die Technologie gewisse Muster erkennt und dann auch eben Events verknüpft damit, ja, und wir dem System auf die Sprünge helfen und sagen, das ist eine Baseline-Order, das ist eine Promo-Order, solche Dinge, dann kann das System natürlich auch Vorschläge machen, wenn es darum geht, was sind unsere Verladekapazitäten? Was sind Wareneingangskapazitäten? Und dann einen qualifizierten Vorschlag zu bringen, an welchem Punkt muss vielleicht entweder automatisch oder dann doch wieder ein Mensch eine Anpassung vornehmen? Ja? Also wie würde dann quasi der Output einer solchen Intelligenz aussehen, dass der Mitarbeiter, den es dann nach wie vor braucht, eine Liste bekommt und sagt, schau dir mal dieses Warehouse an, schau dir mal diesen Kundenzeitraum an, da habt ihr einen regionalen Feiertag und da habt ihr jetzt so und so viel Promo-Orders. Die sind getaktet, die sind fix vereinbart, die müssen wir priorisieren. Das entscheiden heute noch Menschen. Warum sollte das zukünftig nicht automatisch möglich sein, dass ein konzentrierter Output dieser Information ein Handlungsvorschlag kommt. Ja. Das ist ähnlich wie in unserer Planung, mit der Kundenplanung. Das System generiert einen Vorschlag. Die Kunst ist, die Finger davon zu lassen und nicht zu glauben, dass man es besser weiß. Und heute ein paar Paletten oder ein paar hunderttausend Endverbrauchereinheiten hoch zu korrigieren und eine Woche später wieder nach unten zu korrigieren, was dann über den Zeitraum auch keinen Unterschied macht. Ja,
ja. Genau. Habt ihr mal so, du hast gerade von KI-Einsatz und einem Demandplan gesprochen, ja. Habt ihr mal so einen AB-Test gemacht, wo ihr tatsächlich ein menschliches Planerteam sozusagen konkurrieren habt lassen mit einer KI, um zu sehen, wie, wie die Prognosegüte, Prognosequalität da aussieht?
Überall, wo wir glauben, dass der maschinengenerierte Plan besser ist als der menschengemachte Plan, lassen wir die Finger weg. Ja, also wir schauen uns das an und wir schauen auch an, wie sieht das aus, wenn ein Mensch eingreift. Mhm. Und so tasten wir uns immer weiter voran. Ja? Also das sind Herausforderungen, auch abhängig von der Handelslandschaft, dass wir sagen, die Baseline, die können wir schon ganz gut. Ja? Das sind in manchen Ländern sind wir da bei, über gewisse Phasen bei zwischen 50% und 70% teilweise in einzelnen Portfolien schon, dass wir wirklich die Finger weglassen vom systemgenerierten Forecast. Mhm. Und wenn wir dann eben Sonderfälle haben, wir haben ein starkes Promo-Geschäft, da hat die Maschine, die Technologie nicht die eng getakteten Referenzdaten, weil jede Promo, ja, es gibt Promos, die zyklisch erfolgen, auch wiederkehrend über Jahre hinweg, aber es gibt auch Promos, die eben einfach neu immer wieder entstehen, ohne dass ein Muster erkennbar ist und da tut sich das System schwer. Also Baseline-Planung, ja, da entwickeln wir uns Schritt für Schritt weiter. Promo-Planung ist noch ein Schritt, da arbeiten wir gerade dran.
Ja. Macht ihr eigentlich auch viel in der Entwicklung selber? Also entwickelt ihr eure eigenen Tools oder sagt ihr lieber, Mensch, wir bedienen uns einfach den guten Tools, die schon am Markt sind für solche Dinge? Gesamt-IT-Landschaft?
Gesamt-IT-Landschaft arbeiten wir mit Partnern. Also wir entwickeln keine IT selber. Wir entwickeln
gar nicht
mit
selber?
Eigene IT-Systeme wäre mir nicht bekannt. Wir gehen Partnerschaften ein und entwickeln mit.
Mhm. Ja. Und jetzt haben wir ja beschrieben, wie diese Transition, diese Entwicklung über die Jahre aussah. Wie hat sich im Laufe der Jahre genau diese IT-Landschaft verändert, um diesen Wandel zu ermöglichen? Muss er tief durchatmen.
Ja, es sind neue Systeme dazugekommen. Ne? Viele Systeme, die miteinander kommunizieren müssen, die miteinander verknüpft sein müssen, idealerweise in Echtzeit. Die Systeme bieten dann Möglichkeiten, die bieten Daten, die wir uns gerne anschauen. Da wissen wir aber, die liegen vielleicht noch so weit in der Zukunft. Da sind Daten drin, aber die haben noch nicht so den richtigen Wert für uns jetzt. Und dann lasst uns mal auf den Zeitraum begrenzen. Und wenn man weiß, es ist etwas vorhanden und man soll es aber eigentlich erstmal ignorieren, dann tun sich die Menschen schwer und dann diskutieren sie darum, warum das, was in 3 Monaten da steht, nicht richtig ist, anstelle sich auf die nächsten 12 Wochen zu konzentrieren und zu sagen, da ist die Informationsqualität gut, lasst uns damit arbeiten. Das ist das, was wir jetzt brauchen und das andere bearbeiten wir im Hintergrund. Diese Systeme erfordern natürlich auch Regeln und Prozesse, die eingehalten werden müssen. Diese Systeme erfordern Kontrollen, die Systeme erfordern verschiedenste Firewalls, die global teilweise dann auch wieder, die global einem Wandel unterliegen. Manche Systeme brauchen dann irgendwelche Listings, damit sie nicht geblockt werden von globalen Sicherheitssystemen, die Unilever auf seine Geschäfte auflegt. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, aber da gehen wir mit der Zeit, glaube ich, und versuchen da auch mit den Systemen am Puls der Zeit zu sein. Und nicht immer war früher alles besser in dem Fall.
Ist so, ja. Jetzt hat Lars Siebel von Rewe gestern ganz prominent das Thema Kollaboration in den Vordergrund gestellt. Ganz einprägsam. Wie schaut ihr auf das Thema Kollaboration? Habt ihr da eine ähnliche Philosophie, dass es wirklich ein Schlüssel zum Erfolg sein kann und dass da auch wirklich eine Art Sinneswandel stattgefunden hat?
Ja, absolut. Ich habe gestern den Beitrag gehört und habe, ich glaube, ich saß hier im Plenum und habe mehrmals einfach nur genickt.
Hat der Nacken schon wehgetan vom Nicken?
Das nicht, aber ich sehe das genauso. Und am Ende, wenn sich die Industrie optimiert, kommt sie irgendwann an eine Grenze. Wenn sich der Handel optimiert, kommt er irgendwann an eine Grenze. Und wir können gemeinsam noch so viel mehr bewegen. Ich glaube, das ist richtig und wichtig, dass man da aufeinander zugeht, dass man sagt, wir müssen gemeinsam die Bedarfsplanung auch machen. Wir müssen einen gewissen Teil unserer Daten auch offenlegen und transparent machen. Wenn wir wissen, was der echte Bedarf ist und nicht nur glauben, es zu wissen, können wir genauer planen. Brauchen wir weniger Lagerfläche, dann spart die Industrie Geld am Ende, spart aber auch der Handel Geld, weil er verlässlich eben seine Ware bekommt und es nicht eben diese gedachten Sicherheitsbestände gibt oder zeitliche Puffer eingeplant werden müssen, die dann auch wieder Ressourcen fressen und die dann am Ende auch den Handel Geld kosten.
Klingt voll plausibel, aber was sind denn die Hindernisse? Warum gibt es nicht wesentlich mehr Kollaboration, als momentan existiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind da auf dem Weg. Wir haben Systeme, dass wir auch Daten unserer Kunden verarbeiten können und gemeinsam die Forecasts planen. Und wir machen das teilweise, solche Veranstaltungen wie heute oder auch ein ECR-Tag oder auch die Arbeitsgruppen der BVL. Das ist aus meiner Sicht sehr wertvolle Böden, aus denen wirklich etwas entstehen kann. Und es gibt einzelne Beispiele, da haben wir das gesehen. Wir hatten heute Morgen im Nachhaltigkeitsvortrag ein Thema, was vor 2 Jahren im Endeffekt aus einem Gespräch, aus einem normalen Chit-Chat entstanden ist, geht jetzt diese Woche in die Rossmann-Filiale ein nachhaltiges Display. Das hat seine Zeit gebraucht. Es waren viele große Firmen daran beteiligt, aber jetzt ist es da. Mhm. Und so etwas kann man auch weiterentwickeln. Und da bin ich absolut dafür, dass man das unterstützt und auch offen dafür, absolut.
Vielleicht ein weiteres Beispiel, der digitale Lieferschein, der auch nur dann funktioniert, wenn genügend Leute mitmachen und wenn Kollaboration über die Unternehmensgrenzen hinweg stattfindet. Da seid ihr auch Mitglied oder habt ihr auch mit dran gearbeitet? Ja. Erklär mal ganz kurz Beweggründe und was du dir davon idealerweise noch in Zukunft versprichst.
Ja, also wir sind aktiv in den verschiedenen Verbänden, als Unilever, beim Markenverband, bei der GS1, auch bei der BVL. Und wir unterstützen das. Wir haben unsere eigenen Lagerhäuser in Deutschland. Das heißt, wir sind Verlader. Und wir haben deshalb auch beim Piloten mitgemacht. Und wenn ich überlege, dass ich zwischen 50.000 und 60.000 Sendungen im Jahr in den deutschen Handel bringe, und wie oft irgendjemand einen Abliefernachweis braucht und dieser dann nicht vorhanden ist, um Schäden zu klären. Das sind alles solche Prozesse. Da denke ich, das ist die Grundlage dafür. Und wir brauchen jetzt nicht über die Begrenzungen diskutieren, die ein digitaler Lieferschein noch nicht kann. Wir müssen erstmal großflächig den Boden bereiten, dass diese Lösung funktioniert. Wir müssen es einfach machen. Und in dem Fall hat ein Kollege von mir mal gesagt, also Progress before Process. Wir müssen es machen und nicht, dass wir sagen, ja, wir machen es hier halb manuell und es ist noch nicht groß genug, dass wir das jetzt automatisiert abwickeln können. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da richtig Fahrt aufnehmen, auch gemeinsam mit dem Handel und dann wirklich vom Papier wegzukommen. Nicht, weil das Papier sparen wird das Ganze nicht rechtfertigen. Darum geht es nicht. Mhm. Aber es braucht dann keiner mehr fragen, wann der LKW entladen wurde oder wann der LKW angekommen ist beim Kunden. Weil diese Stati kann man ja über einen digitalen Lieferschein kann man die ja tracken. Das ist die Grundlage für so vieles. Da kann man dann Analysen fahren, da kann man dann auch wieder die KI arbeiten lassen und sagen, welche Muster erkennst du? Dein Absenderort und Empfangsort waren jetzt nur 200 Kilometer voneinander entfernt. Warum ist der Ladeslot früh um 6 und der Entladeslot abends um 18 Uhr? Der Fahrer macht nichts anderes mehr. Ja? Und da müssen wir uns, glaube ich, aufeinander zubewegen, um diese Ressource Spedition, auch diese Ressource Fahrer, bestmöglichst zu nutzen. Da profitieren alle 3 Parteien, die da im Prozess beteiligt sind, profitieren davon. Momentan passiert das bilateral auf kleiner Ebene hier und da und mit einem digitalen Lieferschein, mit der Datenmenge, die man da generieren kann, glaube ich, dass da sehr viel mehr möglich ist.
Geht also weit über das hinaus, was man normalerweise darunter versteht, einfach nur Papier durch eine digitale Version zu ersetzen. Ne? Gibt es weitere Bereiche, wo du dir mehr Kooperation wünschen würdest mit dem Handel insbesondere?
Also wir haben eine Kollaboration mit einem unserer Kunden jetzt auch, die auch auf einer Nachhaltigkeitsdiskussion stattgefunden hat, die wir gemeinsam hatten. Und wir haben da jetzt eine Lösung geschaffen, dass wir den Rückweg der Filialbelieferung, den unser Kunde Kaufland macht, den Rückweg, da kommen die bei uns vorbei und wir beladen dann am Tag zwischen 2 und 5 vollelektrische LKWs und können damit das größte Verteilzentrum von Kaufland in Deutschland sehr gut mit Ware versorgen. Und das ist einfach, wir kommen so elektrisch, wir nutzen die elektrische Infrastruktur, wir nutzen den vorhandenen Frachtraum aus Und das ist eine Kollaboration, die man nutzen kann. Natürlich gibt es immer auf den ganzen Rückläufen aus den Filialbelieferungen, natürlich gibt es viel, was da zurücktransportiert werden muss. Aber ich glaube nicht, dass diese Fahrzeuge konsequent ausgelastet sind. Und das könnte tatsächlich eine Lösung sein, die man sich tatsächlich noch erschließt. Mhm. Ja? Gemeinsam mit den verschiedenen Handelspartnern. Und wenn dann bei großen Unternehmen die vertraglichen Sachen erstmal geregelt sind, dann kann man es auch skalieren. Das ist vielleicht nicht der einfachste Prozess am Anfang und da darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Deswegen stimmt mich das auch zuversichtlich. Wir haben das geschafft, das läuft seit ein paar Wochen reibungslos zwischen Unilever und Kaufland und wir überlegen jetzt, wie wir es erweitern können. Und das finde ich eine tolle Sache und für sowas habe ich einfach auch Energie und auch mein Team hat für sowas Energie. Das ist super.
Jetzt nochmal Themawechsel. Du hast jetzt schon ein paar Mal eure beiden Lager angesprochen. Das ist auch relativ speziell, dass ihr also ziemlich große Lager in Eigenregie betreibt. Ja. Vielleicht nochmal eure Beweggründe dafür und dann vielleicht nochmal ein bisschen du bist ja Logistiker, hast wahrscheinlich auch viel Zeit mit Intralogistik und so weiter verbracht. Dann nochmal ein paar Dinge. Aber erstmal so ein bisschen einfach die Strategie, warum ihr diesen Weg geht, der nicht von allen geteilt wird.
Wir haben unsere eigenen Lager schon relativ lange. Also unser Heilbronner Lager ist jetzt circa 50 Jahre alt, wurde damals erweitert bis zur heutigen Größe von knapp 60.000 Stellplätzen. Unser HPC, Home and Personal Care Lager in Mannheim, hat knappe 40.000 Stellplätze. Wir nutzen unsere eigenen Lagerhäuser natürlich nicht nur, um die Waren zu lagern und an die Kunden zu bringen. Wir generieren dadurch so viel Insights und Know-how. Wir arbeiten mit unserer Produktentwicklung zusammen. Gestern hier auf der Bühne hat jemand gesprochen über Shelf-Ready Packaging, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind natürlich solche Sachen. Was bedeutet Shelf-Ready Packaging für die Logistik? Kann ich ein Shelf-Ready Pack versus einem Tray und Hood-Karton, kann ich den immer noch automatisch handeln? Kann ich noch genauso viele Lagen übereinander stapeln? Weil ein Shelf-Ready-Pack hat immer eine Perforation, eine Sollbruchstelle, das ist für den Logistiker eigentlich ein rotes Tuch. Solche Sachen und solche Insights generieren wir auf super direktem Weg mit unseren Teams vor Ort. Die identifizieren sich mit unseren Produkten. Die haben ein Interesse daran, dass es wenig Schäden gibt. Und das ist etwas, da bringen wir Logistik-Know-how auch in unsere Organisation, auch europäisch. Und schaffen damit auch Möglichkeiten und generieren Ideen. Und wenn wir sagen, wir können LKWs vollautomatisch entladen, keine customized LKW-Auflieger, sondern standardisierte, ganz normale LKW-Box-Trailer, können wir vollautomatisch entladen. Und warum kann das dann vielleicht auch nicht ein Logistikpartner in einem anderen Land, mit dem wir arbeiten? Und da kann man auch so ein bisschen testen. Ja, es ist kein Laborbetrieb, nein, das sind voll aktive Läger, die auch gebraucht werden. Aber man kann auch mal etwas testen und kann dann eben mit Ideen auch in den langjährigen Partnerschaften, die wir in anderen Ländern haben, auch solche Sachen vorschlagen und da vielleicht dann ein bisschen schneller umsetzen.
Mhm. Ja. Jetzt ist Unilever natürlich auch global tätig. Gibt es so super spannende Dinge irgendwo auf der Welt, die du gesehen hast, wo du sagst, okay, da ist es ein Experimentierfeld, das müssen wir in Europa auch mal machen. Coole Inspiration, die es gibt bei euch im Konzern.
Coole Inspirationen sind tatsächlich komplette Dark Warehouses, also wo auch wirklich bis zur LKW-Verladung eigentlich alles automatisch läuft.
Gibt es da schon Beispiele?
Ich glaube, wir haben da in China etwas und auch aus China, da ist DICOM unglaublich groß, auch für Unilever schon. Da werden übers Jahr mit logistischen Partnern teilweise bis zu 30 Lager hochgefahren und auch wieder runtergefahren, weil in irgendwelchen Megametropolen große Aktionen, große Promotions laufen. Die werden dann durch ein speziell dafür hochgefahrenes Lager, werden die durchgeschleust.
Das will ich in Deutschland mal sehen, dass das passiert.
Da bräuchten wir 3 Jahre Vorlauf und 2 Jahre Nachlauf mindestens.
Weitere Dinge? Wie bleibt ihr in Kontakt? Also bist du im ständigen Austausch und schaust, was so auf der Welt los ist?
Ja, wir sind europäisch vernetzt und wir sind auch global vernetzt. Also unsere Organisation Customer Operations als Teil von Unilever. Wir sind europäisch und auch global organisiert. Wir haben einen globalen Customer Operations Verantwortlichen. Da werden regelmäßig auch die Highlights, die werden auch dann schon geteilt. Und da gibt es Best Practice Sessions, wo dann auch Kollegen aus Asien mitteilen, was sie gemacht haben und ob dann was dabei ist, was wir vielleicht anwenden können oder nicht, das muss man dann sehen. Mhm. Die Landschaften in den jeweiligen Bereichen auf der Erde sind komplett unterschiedlich. Ja? Wir haben in Deutschland mehr Ship-to-Locations als in ganz Südamerika zum Beispiel. Das ist einfach ein Unterschied, aber das nutzen wir trotzdem, um eben diese Transparenz auch zu schaffen. Und dann haben wir europäisch und auch globale Logistik- und auch Engineering-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn wir ein Automatisierungsprojekt machen, dann beziehen wir die mit ein, teilen denen die Informationen, die wir haben. Und dann können die auch wiederum sehen, okay, ist das etwas, was wir auf andere Geschäftsfelder in anderen Teilen der Erde ausrollen können.
Mhm. Noch eine Frage aus dem Publikum, die ich ganz gerne nehmen wollte. Du hast es schon ein bisschen beantwortet, aber trotzdem nochmal vielleicht auf den Punkt gebracht. Wie arbeiten die Logistikverantwortlichen der verschiedenen Länder oder Regionen bei Unilever zusammen?
Im europäischen Kontext ist es so, wir haben ein europäisches Logistik-Leadership-Team und da sind wir regelmäßig im Austausch. Da werden Herausforderungen geteilt, die einem bevorstehen. Da werden aber auch Projekte vorgestellt. Das ist dann wirklich auch so eine, es ist wirklich auch, wir nutzen da auch unser Schwarmwissen, sage ich jetzt mal, dass wir uns einfach austauschen. Wir kennen uns untereinander. So viele sind wir auch gar nicht mehr. Wir sind jetzt 6 oder 7 Verantwortliche noch in den großen Ländern in Europa und wir tauschen uns regelmäßig aus und auch auf individueller Ebene, wenn es eine Frage gibt, dann ja, sind wir da eng im Austausch miteinander.
Mega spannend. Ja. Wer noch weitere Fragen hat, du bist vielleicht noch hier unterwegs, in den heiligen Hallen sozusagen, kommt gerne nochmal auf Christian zu, wenn ihr weitere Fragen habt. Ansonsten würde ich jetzt hier den Sack zumachen. Ich will mich riesig bedanken bei dir, Christian, für dieses tolle Gespräch. Super, super Insights. Ich finde es immer super spannend, Leute aus der Praxis plaudern zu hören. Und vielen Dank, dass du uns so viel Insights heute gegeben hast. Und hoffentlich nochmal nächstes Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Boris.
So, das war der BVL-Podcast mit Christian Krebs, dem Logistikleiter Deutschland bei Unilever. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.